Ja, einen schönen guten Morgen euch allen, liebe Gäste, liebe Mitglieder. Ich heiße euch alle wirklich im Namen unseres Herrn Jesus willkommen. Schön. Also wir wollen auch heute fortfahren und im Epheser Kapitel 5 sind wir angekommen, relativ weit fortgeschritten tatsächlich. Wir beenden heute, so Gott will, das fünfte Kapitel. Wir haben letzte Mal das Thema gehabt, dass wir Christen das Licht der Welt sind. Ja, Jesus betitelt sich selbst aber auch als das Licht der Welt, aber er will durch Christen wirken, er will durch Christen scheinen. Und wir sind nicht im Licht, sondern wir sind das Licht, während die Welt nicht in der Finsternis ist, sondern sie ist die Finsternis. Das sind die Aussagen, die wir letztes Mal gelesen haben und die relativ wichtig sind für uns. Und heute Morgen wollen wir die Verse 17 bis auch den Vers 33 lesen. Wir gehen nicht auf alle Verse gleich tief ein. Ich möchte im Zeitrahmen bleiben, möglichst. Deswegen, ich lese jetzt erstmal die Verse 17 bis 21 aus dem fünften Kapitel vor. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Nun, diese fünf Verse gehören eigentlich noch thematisch zu dem, was wir letzten Sonntag hatten. Das heißt, das Darum geht darauf ein, weil ihr Licht seid und weil die Zeit, in der ihr lebt, böse ist. Darum, im Vers 17 jetzt, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Also versteht letztendlich, was Gott von euch haben will, was er will von euch. Versteht, dass Gott ein Ziel für euer Leben bestimmt hat und einen Plan hat, den ihr aber herausfinden müsst. Und das geht nicht, wenn wir in Vers 18, wie wir sehen, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Um diesen Willen wirklich zu verstehen, müssen wir voll Geistes sein. Das heißt, wir müssen in der Beziehung mit Jesus Christus wirklich im Gebet, in Bibellesen, ja, drin sein, um wirklich auch zu verstehen, was will Gott von meinem Leben? Was will er, dass ich für ihn mache? Mit was kann ich ihm danken dafür, dass er am Kreuz für mich gestorben ist? Ja, das herauszufinden benötigt letztendlich, dass wir voll Geistes sind. Und hier wird ein Zustand beschrieben, aber in dem wir nicht voll Geistes sind, sondern berauscht mit Wein, steht hier. Ich weiß nicht, wie viele von euch Alkoholiker sind. Ich denke, nicht so viele. Das trifft uns also nicht. Nein, es trifft uns sehr wohl, weil es geht darum, dass wir voll Geistes sind. Der Wein ist nur eins der vielen möglichen Beispiele, die die Bibel uns gibt, wie wir uns berauschen können, uns ablenken können und nicht auf Gott hören. Und die Welt ist voll mit Ablenkung, auch die christliche Welt, ihr Lieben. Die Medien, die wir konsumieren, die führen uns nicht zu Gott, sondern die rufen in eine andere Richtung normalerweise. Und da sich loszureißen, das ist etwas, was aktiv ist, was nicht normal ist. Und das füllt uns aber mit dem Heiligen Geist. In dem Sinne, da kommt der Heilige Geist bei uns zur Fülle. Und wir können mehr Gottes Wille hören und verstehen mehr, was er von uns will. Wieso wir in dieser Lebenssituation sind, in der wir sind. Und dann, weil diese Verse sind alle an eine Gemeinde gerichtet, die Gemeinde in Ephesus, aber auch an uns, die wir heute Morgen diese Worte hören als Coesfelder Gemeinde, hier ein Befehl jetzt. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ja, also wir sollen geistliche Lieder zueinander auch singen, nicht nur dem Herrn, wie wir es heute Morgen schon getan haben. Es ist interessant. Wir sollen uns also erbauen geistlich, unterstützen. Und das höchste Niveau, was man da erreichen kann, ist, die Bibel zu zitieren. All die tollen Gedanken, die du hast, die ich habe, im Vergleich zur Bibel, die Gottes Gedanken sind, ja, da ist das Mangelware, was ich denke. Und es ist schön zu sehen, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns zu unterstützen, wirklich, indem wir uns auch Bibelverse vielleicht zuschicken oder zusprechen. Und gerade beim Singen, sehen wir den zweiten Teil dieses Verses, der mir sehr wichtig ist. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wir Menschen, wir achten sehr stark auf die Stimme, auf wie der andere aussieht, wie schöner oder wie scheußlicher er singt. Nicht jeder hat eine Gabe der tollen Stimme bekommen, ja, das wissen wir. Aber für den Herrn zählt das überhaupt nicht. Das wird nicht erwähnt. Das ist total irrelevant. Was uns so wichtig ist, ist für Gott total egal. Ja, in deinem Herzen sollst du ihm singen. Das heißt, jeder soll singen. Das ist nicht ein Befehl an die Begabten. Nein, es ist an alle Christen. Du sollst in deinem Herzen wirklich den Herrn ehren und voller Dankbarkeit ihm singen. Das ist der Zustand, in dem wir sein sollen. Und der stumme Mensch, er hat nicht das Problem, was der Mensch hat mit Stimme, der vielleicht schön singt oder nicht so schön singt, denn er konzentriert sich nicht auf seine Stimme, sondern wirklich auf den Text, auf das, was er für Gott meint. Und da sehen wir Menschen, wir lenken uns ab, auch mit Gedanken, so schnell überall. Und dadurch, ja, wie singe ich denn? Singe ich vielleicht zu laut? Singe ich gerade passend? Habe ich schief gesungen? Wie singt der neben mir? Diese ganzen Gedanken führen uns weg von dem, worum es geht. Und wir sollen wirklich in unserem Herzen singen. Wir sollen uns fixieren auf Gott und ihm die Ehre geben. Und das können wir auch im Alltag machen. Das ist nicht nur etwas, was im Gottesdienst geschieht, sondern das verlangt der Herr, weil ihm es gebührt. Ja, wir gehen diese ersten 5 Verse relativ zügig durch, wie ihr merkt, weil wir das Hauptthema, die Ehe, heute genauer anschauen werden. In Vers 20 kommt wieder eine Aufforderung. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also betet zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Durch sein vergossenes Blut haben wir diese Chance, vor seinen Thron zu treten, vor die Heiligkeit Gottes zu stellen und ihm zu danken. Danken für die Miserie, die wir haben. Danken für die Krankheit, die wir haben. Ja, es geht hier nicht, danke Herr, dass das gute Wetter da ist. Danke, dass Deutschland vielleicht gewonnen hat. Danke, dass was auch immer für dankbar sind. Ich weiß es nicht, aber es geht darum, dass wir alle Zeit dankbar sind für alles. Nicht nur für das Positive, nein, auch für das Negative. Denn das lässt er auch in deinem und meinem Leben zu. Und es sind wichtige Lektionen, die uns bilden, die uns binden auch mit Gott im Leben, mit ihm. Wo wir dann merken, ja, er greift ein, er hat vielleicht das Leid zugelassen und jetzt stehe ich darüber und kann jemand anderem helfen, der auch sich in dem Leid befindet. Wir haben schon viele Predigten über Dank, denke ich, gehört. Allerdings ist das ein Thema, was wir eigentlich fast jede Woche hören können. Warum? Weil Dankbarkeit ein Schlüssel ist zu unserem Glück, dass wir glücklich sind als Menschen, zufrieden sind. Der Mensch, der alles hat und nicht dankbar ist, ist unglücklich. Er hat gar nichts. Der Mensch, der gar nichts hat, aber dankbar ist, der hat alles. Und deswegen sehen wir, in einigen dritten Weltländern sind die Menschen glücklicher. Warum? Weil sie dankbarer sind. Der Schlüssel also zum Glück ist nicht unbedingt der Materialismus, wie wir es im Westen überall sehen, präsent, sondern es ist wirklich die Dankbarkeit. Und auch wenn die Dankbarkeit sich an Gott richtet hier, ist es etwas, was letztendlich, wenn wir es auch an Gott richten, auf uns zurückfällt, aber im positiven Sinne. Wir sind dankbar und glücklicher mit ihm und können auch mit Leid viel besser umgehen. Und jetzt kommt etwas, was spannend ist, sehr, sehr spannend, finde ich, ein Vers, der komplett heraussticht aus den meisten Versen in der ganzen Bibel. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Hier spricht es an die Gemeinde, ja, nicht an Nichtchristen, sondern es spricht an die Gemeinde. Und hier steht letztendlich auch keine Kondition, wer jetzt damit gemeint ist. Wer ist denn damit gemeint? Sind damit die Armen gemeint, dass sie sich den Reichen unterwerfen, unterordnen? Sind damit die Frauen gemeint, dass sie sich den Männern unterordnen? Nein. Die Männer sollen sich den Frauen unterordnen, die Reichen den Armen, die Armen den Reichen, ja, die Frauen den Männer. Es sind alle gemeint. Wir sollen als Christen in der Unterordnung zueinander uns begegnen. Und das ist ganz wichtig. Ja, das ist etwas, was man selten hört in Predigten, wo ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das ernst nehmen. Das ist Gottes Wille und es ist sein Befehl. Das heißt, auch die Leitung soll sich den Dienern unterwerfen und die Diener der Leitung. Bei Gott gibt es nicht, dass der eine wertvoller ist als der andere. Nein, Er liebt uns gleich. Dasselbe Blut wurde für dich und mich vergossen auf Golgatha. Und es hat das Opferlamm alles gekostet, Jesus Christus. Und deswegen ordnet euch einander unter. Dieser Befehl gilt uns allen. Und er macht uns demütig. Und nochmal, wenn wir diesen Befehl sehen und davor die Dankbarkeit, den Aufruf, dann ist es ein wichtiger Aufruf auch, dass wir allen Diensten dankbar sind, gerade in der Gemeinde, weil es spricht zur Gemeinde. Ja, oft ist es so, dass man dem Prediger sagt, ja, danke für die Predigt, aber was ist mit dem Technikteam? Wann nach dem Gottesdienst geht man zu ihm und sagt, danke, lieber Veit, lieber Jürgen, wer auch immer noch die Technik macht, danke für euren Dienst, danke, liebes Putzteam, Küchenteam, Gesang. Ja, das ist nicht unwichtiger als das andere. Nein, alles erfordert letztendlich diese Einsicht, wir sollen uns einander unterordnen. Das heißt, keiner ist wichtiger als der andere. Alle Dienste sind gleich und das ist gut zu sehen, dass der Herr da wirklich auch uns ja, auffordert, alle gleich zu behandeln. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, in dem Blick letztendlich auf Gott, der uns die Furcht lehrt. Nicht, weil Gott so angsteinflößend ist und so zornig ist und uns vernichten will, nein, sondern weil wir erkennen, wie groß er ist, ja. Und das ist wie, wenn ich neben einem Wal schwimme, da merke ich, der Wal, der will mich vielleicht nicht fressen, aber der ist einfach riesig. Da überkommt mich eine Furcht, ja, die positiv ist. Ich sollte ein bisschen Abstand vielleicht halten, ja, in dem Bild gesprochen. Ja. Diese Furcht ist hier gemeint. Das ist einfach bewältigend, die Größe Gottes. Und nun kommen wir in das neue Thema rein. Die Ehe, die Familie letztendlich, das geht auch weiter in Kapitel 6, da geht es eher um die Kindererziehung. Und heute wollen wir uns ganz besonders die Zeit nehmen für Ehe. Und Ehe betrifft nicht nur die Leute, die in einer Ehe sind, die schon viele Jahre vielleicht Erfahrung haben oder die gerade jung verheiratet sind. Es betrifft alle Menschen, die aus einer Familie kommen, die eine Familie gründen wollen irgendwann, die sich irgendwann wünschen zu heiraten. Es betrifft letztendlich die Gemeinde, denn die Gemeinde besteht aus Familien. Sie besteht nicht aus irgendetwas. Das ist keine Predigt, die ein Eheseminar ist. Nein, sie steht weit über Eheseminare. Denn das ist der Wille Gottes, den wir heute lesen werden, über die Ehe, wie er sie haben möchte. Nicht wie wir sie uns machen, damit wir glücklich sind in der Ehe, sondern wie er bestimmt hat, so soll Ehe sein. Und das ist spannend, ihr Lieben. Wir werden heute also viel entdecken über Gottes Wille und Gottes Vorstellung einer Ehe, einer bibeltreuen Ehe. Ich lese mal die Verse 22 bis 33 nun vor, wieder aus Epheser Kapitel 5. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ja, ich habe das noch in den Ohren, als Alexander vorletzte Woche die Traupredigt gehalten oder die Trauverse vorgelesen hat. Da hat er auch das vorgelesen. Und es hat einigen tatsächlich geschnitten in den Ohren. Die Frau ordne sich unter Ehrfurcht. Was ist das? Was meint die Bibel? Wir wollen mal genau hingucken heute und das wirklich entschlüsseln, ob es auch in unserer Kultur passt. Und ich bin zu 100% der Meinung, dass die Bibel überkulturell gültig ist. Das heißt, egal in was für einer Kultur wir leben, wo der Feminismus so viel geprägt hat, so viel Positives geprägt hat, auch für die Frau, gelten diese Verse für eine bibeltreue Ehe. Das heißt, eine Ehe nach Gottes Vorstellung, nicht nach menschlicher Vorstellung. Zunächst einmal zur Struktur. 3 Verse richten sich hier an die Aufgabe der Frau und 5 Verse an die der Männer. Und dann wieder kommt das zusammen und ab Vers 31 wird weiter erklärt die Gemeinsamkeit dieser Aufgaben. Und ich finde das interessant, es beginnt erstmal, das Wort wird gerichtet an die Frauen, nicht an die Männer. Ich lese mal diesen Vers 22 nochmal vor, damit wir ihn frisch vor Augen haben. Oder in den Ohren. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Nun erstmal, es erscheint, dass hier keine Kondition geboten ist. Dem ist aber nicht so. Dieser Vers gilt gläubigen Menschen. Menschen, die in einer aktiven Beziehung zu Jesus Christus stehen. Sie gilt nicht dem ungläubigen Ehepaar. Sie gilt einem gläubigen Ehepaar. Denn die Beispiele, die Gott zeigt, ganz klar, die er anführt, sind Erklärungen, die Geheimnisse teilweise sind, die erklären muss Christen. Es ist nicht an die Welt gerichtet, diese Ehe. Sondern es ist eine Ehe nach Gottes Maßstäben. Und es ist also ausschließlich für christliche Ehen gedacht. Und hier sehen wir, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen. Nicht in der Gemeinde, sondern hier geht es um die Ehe. In der Gemeinde auch, da steht es ja aber auch für die Männer. Die Männer sollen sich auch den Frauen unterordnen, letztendlich steht hier. Aber in der Ehe sollen sie sich den eigenen Männern unterordnen, nicht allen Männern der Welt. Nicht allen Männern in der Gemeinde, das steht nicht in der Bibel, nirgends, sondern einem Mann auf der ganzen Welt, den Ehemann, den sie sich hoffentlich ausgesucht hat. Diesen soll sie sich unterordnen. Das ist Gottes Gebot an die Frau. Und es ist interessant, weil das ist schwer, das ist nichts Einfaches. Wenn man das so hört, sich unterordnen als Mensch, egal ob Frau oder Mann, keiner mag eigentlich diesen Zustand, sich unterzuordnen. Das hört sich so darunter an. Aber bei Gott ist es keine Wertigkeit. Hier geht es nicht um den Wert einer Frau zu mindern. Vor ihm ist sie genauso wie der Mann wertvoll. Er hat andere Aufgaben beiden Geschlechtern gegeben, aber er bewertet sie anhand ihres Herzens und in der Nachfolge zu ihm, in dem Gehorsam im Herzen gegenüber ihm, Gott. Und ja, einige Männer machen es ihren Frauen sehr schwer, sich unterzuordnen, indem sie sie ausnutzen, ihre Gutmütigkeit oder ihre Gehorsam gegenüber Gott. Und das ist etwas, wo wir verstehen müssen, das ist falsch. Aber es ist auch wichtig zu verstehen für uns Männer hier, dieser Vers, der gilt nicht uns. Hier steht nicht, ihr Männer fordert eure Frauen auf, euch unterzuordnen in dem Herrn. Nein. Hier steht das für die Frau geschrieben. Es ist die Verantwortung der Frau, dem Befehle Gottes zu gehorchen oder ungehorsam zu sein. Sie wird sich dafür verantworten müssen vor Gott, ob sie es tut oder nicht tut. Das ist ihre Verantwortung vor Gott. Natürlich liegt der Segen Gottes auf so einer Ehe. Das müssen wir sagen, weil so eine Ehe ist bibeltreu. Wenn die Frauen das wirklich tun. Und das ist ganz wichtig zu sehen. Gott möchte den freiwilligen Gehorsam von uns Menschen generell. Natürlich gibt es Konsequenzen für Ungehorsam. Das verschweigt die Bibel nicht. Aber es ist so, dass nicht uns Menschen das zusteht, die andere zu zwingen zu einem Gehorsam Gott gegenüber. Das ist ein Fehlverhalten und eine Fehldeutung dieses Verses. Lasst uns mal schauen, was im Markus steht. Im 9. Kapitel, Vers 35. Ein sehr schöner ergänzender Vers, der letztendlich auch bildlich ein bisschen darstellt, wie Unterordnung aussehen kann. Und hier sind es Männer, die das erklärt bekommen. Männer, die im Streit stehen zueinander. Männer, die gerne herausfinden wollen, wer der Größte unter ihnen ist. Christen. Nun, Markus Kapitel 9, Vers 35. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen. Hier hat sich Jesus gesetzt. Und er richtet jetzt das Wort an seine Jünger. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allem der Letzte und aller Diener. Ja, das ist die Grundhaltung des selbstlosen Handelns. Dass man sich nicht selber höher sieht als den anderen, sondern sich gerne erniedrigt. Warum? Weil man dadurch Gott dankt. Nicht damit der andere da oben steht und wertvoller ist als ich. Nein, es geht darum, dass du in deinem Herzen dadurch Gott Danke sagen kannst und sollst als Frau. Und dennoch muss man betrübt sagen, dass durch diesen Vers der größte Missbrauch an Frauen stattgefunden hat, der jemals stattgefunden hat in der Moderne, seitdem es diese Verse gibt. Und zwar Männer haben gefordert, und zwar auch nichtchristliche Männer haben gefordert, naja, die Bibel sagt es, verhalte dich als gute christliche Frau, sonst kriegst du eine Backpfeife, du hast dich mir unterzuordnen. Das hat gar nichts mit der Bibel zu tun, null. Das ist Missbrauch von Gottes Wort. Und leider sind auch Christen daran schuldig, christliche Männer, dass sie das abverlangen. Das steht ihnen nicht zu. Laut der Bibel ist das die Verantwortung der Frau. Dieser Vers ist ganz klar an die Frauen gerichtet, nicht an die Männer. Wir Männer, wir kriegen noch unsere Verantwortung und sehen, dass diese auch nicht leicht ist. Und dennoch ist das etwas, was Gottes Wille ist. Ja? Und der Feminismus ist in dem Sinne sehr, sehr wichtig und notwendig gewesen in der Anfangszeit. Es war richtig und wichtig, dass Frauen wirklich auch gleichgestellt werden mit dem Mann in der Gesellschaft, dass sie nicht leiden müssen und untergestellt sind, weil dieser Vers missbraucht wird. Natürlich ist es mittlerweile etwas verrutscht, komplett verrutscht. Und man sieht den Mann als das Feindbild an. Das hat auch nichts mehr mit der Bibel zu tun. Da geht es wieder um Egoismus, wie wir Menschen so geprägt sind halt. Wenn wir etwas bekommen, wollen wir mehr. Aber die Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Das ist der Wille Gottes. In einer bibeltreuen Ehe. Ja? Nicht jede Ehe, die von Christen gestaltet wird, ist eine Ehe, die Gottes Wille entspricht. Sie mag glücklich sein, sie mag wirklich erfüllt sein, diese Ehe, aber es ist nicht garantiert, dass diese Ehe, selbst wenn du für dich glücklich ist, eine Ehe ist nach dem Bild Gottes. Gott hat hier ganz klar vorgegeben, wie eine Ehe sein soll. Nicht sein könnte, sondern das ist sein Wille, so soll sie aussehen. Lasst uns mal weitergehen, denn es gibt Hinweise hier, wie die Aufgabe der Frau viel leichter ist und wird. Wodurch? Vers 23. Also, jetzt kommt die Erklärung, warum sich die Frau unterordnen soll, laut Gott. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Ja, es wird hier ganz klar argumentiert, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Grund, dass Gemeinde existiert. Und deswegen soll auch bildlich die Frau den Mann als das Haupt ansehen. Ohne ihn macht es keinen Sinn in der Ehe. Ohne ihn eigentlich, ohne die Unterordnung an ihn. Selbst wenn ich als Frau bestimme in meiner Ehe, dann ist das nicht die Ehe, die Gott sich wünscht. Es mag sein, dass die Ehe funktioniert und auch glücklich ist, aber es ist nicht das erfüllt, was Gott hier sagt. Er möchte, dass der Mann geehrt wird als das Haupt, so wie Jesus geehrt wird als der Gründer der Gemeinde, der Grund der Gemeinde. Und das ist heftig, ja. Das ist auch tief, diese Erklärung, wenn man darüber nachdenkt, was hier eigentlich steht. Denn ohne Jesus Christus wäre die Gemeinde eine komplette Zweckverfehlung. Wir würden uns hier treffen, wir würden uns vielleicht in Liebe umarmen und gut miteinander klarkommen, aber es wäre einfach eine Zweckverfehlung. Das ist nicht das, wofür Gott die Gemeinde bestimmt hat. Es ist nicht das, was Gott für die Ehe bestimmt hat. Wenn Ehen funktionieren, auch ohne, dass der Mann das Haupt ist. Heutzutage wird vom Feminismus, muss man sagen, ganz klar gegen dieses Haupt, gegen dieses Bild der Bibel geschossen, ganz stark. Und nicht nur im Feminismus, ja, auch in der Politik und in den Medien breitet sich das aus, dass der Mann letztendlich, wenn er bestimmen möchte, und er soll es ja, laut der Bibel, dann ist er der Feind, dann ist er der böse Unterdrücker. Aber nein, dann ist er der treue Diener. Diener Gottes, dann tut er das, was Gott will. Denn es ist nicht leicht, das Haupt zu sein als Mann. Und es ist leicht, das abzugeben, diese Verantwortung. Und denn es ist nämlich so, dass der moderne Mann das Sofa entdeckt hat. Es ist doch bequem, nicht unbedingt das Haupt sein zu müssen. Es ist bequem, lass doch die Frau machen, entspann dich. Sie macht das doch gut, sie hat die Gaben, sie kann das, sie kann gut den Haushalt führen, sie kann vielleicht super Geld verdienen. Was muss ich noch machen? Ja, ich kann mich doch entspannen, ich bin das Haupt. Nee, so ist der Vers nicht gemeint. Das ist komplette Verdrehung und diese Verdrehung sehen wir auch in Gemeinden, wo Männer in den Reihen sitzen und Frauen alles machen. Und die Männer sich entspannt zurücklehnen und sagen, guck mal unsere fähigen Frauen an, ist das nicht schön? Ja, es ist schön, dass Frauen so viele Fähigkeiten haben, aber es geht gar nicht um deine und ihre Fähigkeiten, es geht um Gottes Wille. Und er möchte nun mal nicht, dass die Frau über dem Mann letztendlich hier das Haupt ist. Der Mann wird sich später, egal ob die Frau das Haupt einer Ehe ist oder nicht, oder beide als Team das Ganze meist haben, er wird verantwortlich sein. Es ist egal, was er zulässt, er wird die Verantwortung tragen. Wenn sie eine Frau ist, die durchgreift, die stark ist und viel mehr Fähigkeiten hat und alles übernimmt, wird er trotzdem zur Verantwortung gezogen, ja, für das Nicht-Hauptsein. Das sagt uns hier dieser Vers auch aus. Also, es ist spannend, es ist eine große Spannung und es ist etwas, wo ich wirklich traurig bin, dass es so wenig gepredigt wird in Gemeinden, weil es geht an Gemeinde. Eine Gemeinde ohne diese Ehen, die die Bibel beschreibt, ist eine Gemeinde, die gottlos ist. Es ist eine Gemeinde, die, egal wie sie theologisch aufgestellt ist, sich nicht an dem Willen Gottes orientiert, sondern nach dem eigenen Kopf sich gestaltet, wie wir gleich auch sehen werden und das auch schon sehen, wie ich in den Beispielen gezeigt habe, wo Frauen zum Beispiel predigen, wo Männer sagen, naja, es ist halt nicht mein Talent vielleicht, ja, aber es ist deine Verantwortung, lieber Mann. Und das ist das, was Gott hier sagt. Aber, was hier weiter steht im Vers 24, die Gemeinde ist zwar dem Christus untergeordnet, aber warum ordnet sich denn die Gemeinde gerne dem Christus, den Herrn, unter? Sie hat bewiesen bekommen, eine große Sache. Sie kann ihm komplett vertrauen. Jesus Christus hat am Kreuz bezahlt. Er hat seine Liebe bewiesen. Die Gemeinde weiß, sie wird geliebt. Sie wird nicht hintergangen von diesem Haupt. Und so soll es in der Ehe sein. Wenn wir als Männer nicht das Vertrauen unserer Frau haben, wie soll sie uns denn vertrauen und sich unterordnen? Wir müssen doch zeigen, dass wir ein Haupt sind und ihr Vertrauen gewinnen, ihre Liebe gewinnen. Und wir sehen das gleich in den Befehlen der Männer. Das ist so wichtig, diese Verse hier, diese Nuancen, die die Verse mit sich bringen, um zu verstehen, diese Vielschichtigkeit der Unterordnung, dass es nicht eine einfache Sache ist von, ach, das war's, Sklave ist die Frau. Darum geht es hier überhaupt nicht, wie wir sehen werden. Lass uns mal einen Vers weiter gucken. Vers 24, hier wird nun das Bild wirklich der Gemeinde benutzt. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männern in allem. Ja, also erneut, das, was ich auch schon gesagt hatte, Christus ist das Haupt der Gemeinde und er hat das Beispiel gegeben, wie die Gemeinde sich letztendlich verhalten soll und wie die Frauen sich verhalten sollen, ihren Männern gegenüber. Und ohne Gott ist die Gemeinde nun mal ein komplett sinnloser Haufen. Vielleicht gute Menschen, vielleicht eine schöne Zeit, ein schöner Lebensabschnitt, aber ohne Gott ist die Gemeinde sinnlos. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, dass Gott seinen Sohn geopfert hat am Kreuz. Er hat alles gegeben, alles aufgegeben. Und wenn das eine Frau weiß, dass ihr Mann so ist, dass er wie in diesem Beispiel gerecht wird der Gemeinde, dann ist die Unterordnung leicht. Dann ist die Unterordnung leicht. Die Gemeinde unterordnet sich Gott doch leicht. Sie braucht nicht erst schlimme Strafen erfahren im Normalfall, sondern sie möchte, dass Gott geehrt wird. Wir singen hier Lieder, um Gott zu ehren. Und fällt das uns so schwer, Gott zu ehren? Nein, wir tun es gerne auf den Blick, was er getan hat. Und diese Unterordnung soll auch so leicht sein in der Ehe. Das ist der Gedanke Gottes, den wir hier sehen, wieder aufgegriffen. Und ich finde es wunderschön, das greift direkt in Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Aufgabe für die Männer in der Ehe. Und es ist wichtig, dass auch die Kinder das hören, um zu reflektieren, wie es bei ihnen zu Hause ist, wie sie aufgewachsen sind vielleicht, oder die Singles, wie ihr Leben später aussehen soll, falls sie den Wunsch haben zu heiraten, oder wie sie beten sollen für die Gemeinde. Das sind nicht nur Verse für die Eheleute. Das ist Gottes Plan und Wille für jede biblische Ehe. Also, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und hier steht eure Frauen. Nicht alle Frauen der Welt, nicht alle Frauen in der Gemeinde, sondern einer Frau auch gilt die Treue. Und ihr Frauen, hier steht auch ihr Männer, nicht ihr Frauen. Müsst eure Männer darauf hinweisen, du hast mich zu lieben. Das ist auch in der Unterordnung manchmal ein Ertragen. Ja, und das kann auf beide Seiten ein Ertragen sein. Ja, wenn die Frau sich überhaupt nicht unterordnet, ist es auch schwer, sie zu lieben manchmal. Ja, je nachdem, wie die Frau einen vielleicht angreift und einen als Feindbild sieht, anstatt ja, mich zu ehren, macht sie mich fertig vor anderen. Ja, dann ist es auch schwer für mich, sie zu lieben. Ihr seht also, es greift ineinander. Das ist eine richtige Symbiose von diesen zwei Befehlen. Es ist viel leichter für einen Mann, seine Frau zu lieben, wenn sie ihm ehrt. Wenn sie ihn nicht ständig korrigiert, ständig widerspricht, ständig vom Menschen klein macht, ständig an ihm rumnörgelt. Und es ist viel leichter, wenn dieser Mann wirklich sie so aufopfernd liebt, wie es hier im Vers 25 steht. Aber wie steht das denn hier? Wie soll der Mann seine Frau lieben? Nun ist doch ganz einfach, ganz klar, oder? Ein Spaziergang, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er ist gestorben am Kreuz für sie. Ja, das schaffen wir doch alle. Nein, wie sollen wir das denn schaffen? Das schafft man doch gar nicht, oder? Wie sollen wir so sein wie Jesus? Er ist die Liebe in Person. Ist ja kein Wunder, dass er die Kraft hat, wenn jemand überhaupt die Kraft hat, für jemand anderen sich so zu opfern. Er ja, aber ich als Mann, wie soll ich das schaffen? Was heißt das? Und viele Männer sagen sich dann, na gut, das meint natürlich den Tod am Kreuz. Der wird ja auch hier erwähnt. Also ist es das. Und wenn ein Auto irgendwann kommt, dann schubse ich meine Frau weg und ich rette sie und opfer mich selbst. Oder wenn irgendwas Hartes passiert im Leben, ich werde mich opfern für dich, Schatz. Nee, darum geht es hier überhaupt nicht. Das hat gar nichts mehr mit diesem Bibelvers zu tun. Der Tod Jesu ist bildlich gemeint. Und zwar, ich werde auch genau erklären, warum es bildlich gemeint ist. Hier geht es um das Leben, vielmehr als um das Tod. Das Leben, um den Tod. Das Leben Jesu ist hier gemeint. Sein ganzes Leben war schon ein Opfer. Er war der lebendige Gott, der Schöpfer von uns Menschen, der Schöpfer dieser Erde, dieses wunderschönen Planeten und des Universums. Und er kommt auf diesen Planeten, erniedrigt sich, verlässt diese ganze Macht, diese Erhöhung und macht sich klein, kommt auf die Welt, um uns zu bedienen. Und dann als Dankeschön am Ende kreuzigen wir Menschen ihn. Ja, das hätte er nicht nötig, das hat keiner nötig, könnte man sagen. Warum hat er das getan? Warum nur? Aus Liebe heraus, freiwillig. Das ist ein Riesenopfer. Wenn ein Mensch auf alles verzichtet, ist das schon viel. Aber wenn Gott, der alles ist, ohne ihn ist nichts, auf alles verzichtet und sich klein macht und Mensch wird, das ist enorm. Also es ist ein gewaltiger Auftrag hier. So intensiv soll die Liebe des Mannes gegenüber seiner einen Ehefrau sein. Somit sind auch Polygamien komplett ausgeschlossen, ja, biblisch. Eine ist deine Frau weltweit, nicht viele. Ja, also ein spannender Auftrag, der hier ist und wo wir Menschen ganz schnell Ausreden haben, warum wir das nicht können, wenn wir diese Größe Christus sehen, Christi sehen, diese gewaltige, aufopfernde Liebe, die er für uns, für einen jeden hatte und hat. Und das sehen wir, wenn wir gucken, wie Jesus wirklich gelebt hat. Er hat selbst, als er kurz vorm Kreuz stand, er wollte nicht sterben. Er wollte das nicht. Und er hat sich erniedrigt und gesagt, naja, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Und er hat geweint dabei. Es fiel ihm schwer. Ja, mit diesem schweren Herzen hat er sich entschlossen. Und das bedeutet übrigens auch Ehe. Es geht nicht um die romantischen Gefühle. Es geht nicht um das Verliebtsein. Das führt in die Ehe hoffentlich. Aber es ist so, dass die Ehe eine Entscheidung ist. Und das sehen wir hier in diesem Beispiel Jesu. Er hat sich entschieden, sein Leben niederzulegen. Es fiel ihm nicht leicht. Natürlich soll die Ehe uns leichter fallen. Ja? In dem Fall ist es ein schlechtes Beispiel. Aber es ist eine Entscheidung letztendlich, die Jesus für wen gefallen hat? Für uns Menschen, für dich und mich. Damit wir mit unserer Schuld, die erdrückend ist, selbst die kleinste Schuld ist erdrückend vor der Heiligkeit Gottes. Wir könnten nicht bestehen als Menschen, aber er hat sich geopfert. Er hat sich geopfert, Jesus Christus, damit wir bestehen können. Und das ist etwas, was wir sehen, soll in der Ehe angewandt werden. Und letztendlich bedeutet das, dass ich als Mann nicht immer meinen Wille verfolgen muss, wenn ich das Haupt bin. Dass ich nicht immer Recht haben muss in jener Diskussion, das kennzeichnet nicht das Haupt aus, sondern es kennzeichnet die Liebe aus. Nicht diese Machtposition ist, dass die Gemeinde freiwillig Jesus nachfolgt. Er ist so mächtig und deswegen folgen wir ihm nach. Es ist in erster Linie die Liebe Jesu, die uns einfach entblößt, wie machthungrig und wie sündig wir sind. Und dann sehen wir diese Liebe, die uns reinigt, die uns heiligt, die uns wieder führt in die Ewigkeit hinein mit Jesus Christus. Und so soll die Liebe des Mannes gegenüber seiner Frau sein. Also es ist eine große Aufgabe hier. Und da hilft es auch zu sehen, was Gott gesagt hat zu dem Mann. Ich habe das auch schon in der Traupredigt erwähnt. Als Adam alleine war, hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er hat also uns Männer gesehen und hat gesagt, es ist noch nicht gut. Zu der ganzen Schöpfung hat er gesagt, es ist gut. Bei uns Männern hat er gesagt, es ist nicht gut. Er hat uns eine Hilfe gebaut. Eine Helferin, eine Männin, so wird sie genannt in der Bibel. Helferin. Das heißt, wir Männer sind dumm, wenn wir sie nicht als Helferin ansehen. Gott sagt es uns, es ist eine Hilfe. Nutze diese Hilfe, die ich dir an deiner Seite gestellt habe und die ich gerne möchte, dass du sie hast. Also es ist nicht verkehrt, Aufgaben an die Frau abzugeben. Aber sei dir bewusst, auch wenn sie die Aufgaben vielleicht besser kann, weil sie vielleicht besser mit Zahlen kann als du oder bürokratisch besser unterwegs ist als du, das ist keine Schande, das ist ein Segen, aber du trägst die Verantwortung. Immer. Du bist das Haupt. Wir sehen, das ist ganz, ganz wichtig, diese Erkenntnis, dass der Mann das Haupt ist, ob er will oder nicht will. Für Gott steht es fest, der Mann ist das Haupt, er wird sich verantworten. Und jetzt kommt die Erklärung, wieso das so sein soll. Wieso der Mann letztendlich die Frau so sehr lieben soll. Und es wird noch erweitert, der Auftrag, wie die Liebe sich ausdrückt letztendlich auch. In den Versen 26 und 27, ich möchte die zusammen vorlesen, weil die greifen so stark ineinander. Nun denn, damit er sie heilige, die Gemeinde, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also hier geht es wirklich um diese geistliche Sorge Gottes für seine Gemeinde, insbesondere die geistliche Sorge Jesu Christi. Er ist ja auch das Wort. Er stellt sich als das Wort, das fleischgewordene Wort vor. Und er möchte, dass die Gemeinde im Wort, in ihm letztendlich ist und wandelt, damit sie heilig ist, damit sie funktioniert, damit sie vor ihm leuchten kann und in der Welt wirklich die Menschen bewegt, in die Gemeinde und zu ihm. Und so soll es in der Ehe sein. Diese Liebe soll, diesen Effekt soll unsere Hingabe als Männer haben, unserer Frau gegenüber. Sie soll geistlich wachsen. Sie soll eine leuchtende Blume werden. Wenn unsere Frau traurig ist den ganzen Tag und Angst hat vor uns, dann machen wir alles falsch. Da läuft irgendwas falsch. Wir müssen gucken, dass wir die geistliche Versorgung ernst nehmen, die hier genannt wird. Viele Theologen sagen hier, das sind die priesterlichen Verse des Mannes. Dem stimme ich nicht zu. Ich sehe das anders. Der Priester ist eine hohe Stellung, die letztendlich zwischen Gott und dem Menschen vermittelt. Aber wir haben schon einen Mittler. Und es ist einer. Nicht wir Männer sind die Mittler zwischen unserer Frau und Gott. Nein, das ist ein übergriffig quasi. Es ist schon wieder zu viel. Es geschieht ganz schnell und auch vielleicht ohne böse Absicht. Aber wir tragen die Verantwortung, dass es geistlich mit unserer Frau vorangeht. Deswegen die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, beten wir für unsere Frauen? Nicht herrschen wir über unsere Frauen, sondern beten wir. Hast du dich schon mal gekniet und für deine Frau gebetet oder für deine zukünftige Frau, wenn du noch nicht verheiratet bist? Das bedeutet es wirklich, diese Sorge zu tragen. Ja, das geht nicht einfach nur um Ordnungen und Ränge oder sowas. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir haben diese Verse oft, ja, je nach Kultur anders gedeutet und bewertet, aber wir sehen, wenn wir sie für das nehmen, was sie sind und die Bild, in der Bildsprache bleiben, die Gott benutzt, dann sehen wir ganz andere Aufgaben, als wir, wenn wir sie sehen durch eine kulturelle Brille. Das ist gefährlich. Und deswegen, wir Männer, wir sollen wirklich dafür sorgen, dass es unserer Frauen geistlich gut geht. Natürlich auch leiblich gut. Dafür tragen wir auch Sorge und Verantwortung, aber auch geistlich. Und es ist sehr wichtig zu sehen, dass wir Männer auch aufpassen, dass unsere Ehe nicht, dass wir nicht letztendlich geprägt wurden, indem wie eine Ehe sein soll. Ja, eine Ehe ist glücklich. Wann ist sie denn glücklich? Sie ist glücklich, wenn der Mann stark ist, wenn die Frau schön und schlank ist, wenn sie beide reich sind, tolles Auto haben, Haus haben, Kinder haben. Ist das dann eine Ehe, die glücklich ist? Nein. Wenn der Mann mit Blumen nach Hause kommt, ja, das sind alles prägende Bilder gewesen, die von Amerika Hollywood geprägt hat, sehr stark. Und wenn wir gucken, allein schon in Hollywood, was da für eine Hurerei geherrscht hat, immer wieder und immer noch herrscht, zwischen den ganzen Schauspielern, wie viele Scheidungen, wie viele Ehen sind da kaputt? Es ist ein Geheuchel. Dieses Konzept einer glücklichen Ehe funktioniert nicht. Das ist eine Lüge Satans. Diese Ehe sind unglücklich. Diese Ehen funktionieren nicht. Es ist, als ob jemand, der kein Bäcker ist, versucht, ein Brot zu backen aus Gras. Das wird nicht schmecken. Das kann er oft versuchen. Die hübschesten Blumen sich da reintun, das wird nichts. Die Ehe, die glücklich funktioniert und wirklich wertvoll ist in den Augen Gottes und richtig ist, ist nicht die glückliche christliche Ehe, sondern es ist die biblische glückliche Ehe. Ja, warum unterscheide ich da? Weil viele Christen, sie heiraten, sie sind beide Christen, aber sie halten sich nicht an die Bibel. Die Vorschrift ist für ihre Ehe. Gottes Vorschrift, nicht die Vorschrift einer Philosophie eines tollen, vielleicht guten und erfahrungsreichen Mannes, der viele schon Seminare hatte, viele Seelsorgekurse belegt hat. Darum geht es überhaupt nicht. Was sagt Gott? Das ist, worum es geht in deiner Ehe und in meiner Ehe. Ja, und da, Kinder, spitzt die Ohren. Wie leben eure Eltern euch das vor? Das ist auch wichtig. Diese Verse sind nicht nur den Ehepartnern und Eheleuten gegeben, sie sind allen in der Gemeinde gegeben. Und das ist spannend, denn dann ist die Gemeinde mächtig stark, tatsächlich, wenn das erfüllt ist. Das sind also wichtige Verse, die gepredigt gehören, wofür man sich nicht schämen muss und darf. Wir dürfen sie mit Stolz nennen. Und ich finde es einfach so schön, wie wir sehen, diese zwei Aufgaben, sie stellen keine Wertigkeiten dar, sondern sie stellen Instrumente dar, wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Ich wiederhole es nochmal. Wenn die Frau sich dem Mann unterordnet und der Mann sie liebt mit dieser Hingabe, ist diese Ehe wirklich, hat sie einen riesigen Segen. Sie wird glücklich sein. Da liegt der Segen Gottes drauf. Natürlich kann es total schwer werden in der Ehe. Wenn jemand stirbt, wenn äußerlich was passiert oder wenn man selbst mal nicht einen guten Lauf hat und sich versündigt einfach. Das machen wir alle. Aber es ist dennoch so, dass wir dadurch den Segen haben. Seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Das gilt auch für eure Ehen. Da müssen wir oft auch in einer glücklichen Ehe tatsächlich Buße tun und umkehren. Und uns hinterfragen, ja, das Konzept hat zwar funktioniert, es funktioniert super, aber geht es darum in der Ehe, dass einfach nur die Ehe funktioniert oder dass sie den Willen Gottes erfüllt, wie jeder meiner Lebensbereiche? Ich denke nicht, dass es anders ist. Jeder Lebensbereich soll so sein, dass er wirklich in Gehorsam vor Gott gelebt wird. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Wiederholung. Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das ist spannend, dass die Männer nochmal so eine extra Aufforderung bekommen. Sie haben doch schon den Befehl bekommen, liebe die Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst dahin gegeben hat. Und hier nochmal, liebe deine Frau. Ja? Wie dich selbst, nicht mehr wie Christus die Gemeinde. Ich denke, das ist uns Männern gegeben, wirklich. Ich weiß es nicht genau, warum, aber für mich ist das so, Ich bin selber dabei, ich kann nicht so lieben, wie Gott liebt. Es ist so selbstlos. Ich kann so schnell die Erklärung kommen, mit der Ausrede kommen, ja, ich bin noch nicht Christus. Ich kann mich so nicht aufopfernd lieben. Ich habe mich so nicht im Griff. Er war sündlos. Ich bin es nicht, auch wenn meine Sünden verdeckt sind durch das Blut, ausgelöscht werden, wenn ich um Vergebung bitte. Und das ist das, wo ich sehe, hier kommt nochmal die Aufforderung. Aber diesmal etwas anderes, mit einer anderen Nuance. Weh dich selbst. Fragt euch selbst, auch ihr Frauen, liebt ihr euch selbst? Ich denke, jeder, ausschließlich jeder. Da gibt es keinen, der sich nicht liebt. Jeder liebt sich selbst. Also wir haben die Kraft, diese Liebe zu haben. Wir haben keine Ausrede mehr, Männer. Die wird uns genommen hier. Die wird uns genommen. Und das hat Paulus durch den Heiligen Geist ganz bewusst an Männer geschrieben, an Gemeinden geschrieben, wo Männer das Haupt sein sollen. Das ist keine Erniedrigung für den Mann, sondern das ist der Wille Gottes für den Mann. Liebe deine Frau. Liebe sie so sehr, wie du dich selbst liebst. Und jeder liebt sich selbst. Das ist die Wahrheit, jeder. Lass uns im Vers 29 eintauchen, wo geschrieben wird, genau wie diese Liebe, diese Selbstliebe, die wir haben für uns, aussieht. Die auch jeder Mensch hat, nicht nur die Männer. Vers 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Stimmt das, was hier steht? Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Stimmt das? Es gibt viele Selbstmörder. Hier könnte man sagen, die Bibel hat nicht recht. Die Bibel liegt hier falsch, aber das glaube ich nicht. Ich bin davon felsenfest überzeugt, die Bibel verfehlt nie ein Ziel. Sie hat zu 100% wahr. Sie ist zu 100% wahr. Was meint der Vers denn? Wie kann es denn sein? Wie kann es denn sein, dass Selbstmörder sich lieben? Nun, es ist so, sie befinden sich in schrecklichen Schmerzen, in einem elenden Zustand. Ob durch Drogen gelenkt, ob durch Folter gelenkt im Krieg, ob durch psychische Schmerzen gelenkt, Situationen, die Missbrauch vielleicht sind. Wir wissen es nicht, was Menschen in diesen Selbstmord treibt, aber wir wissen, der Antrieb ist Liebe, eine kranke Liebe. Und zwar, man hat ein so großes Leid, dass man es bevorzieht, sein Leben zu beenden, damit man dieses Leid nicht mehr spürt, weil man sich liebt. Man möchte nicht mehr unter diesem Leid leiden. Somit ist es auch eine Form der Liebe. Jeder, im Normalfall ganz besonders, wenn wir nicht unter psychischen Schmerzen und körperlichen Schmerzen leiden, wir lieben uns. Jeder ernährt sich, wird hier gesagt. Jeder isst. Ihr habt alle heute hoffentlich gefrühstückt. Und wenn nicht, dann habt ihr einen knurrenden Magen, der euch zeigt, gebt mir was zu essen. Ich habe Hunger. Und ihr werdet später vielleicht ein paar mehr Plätzchen essen. Aber es ist so, jeder liebt sich, jeder sorgt für sich. Keiner vernachlässigt seine Bedürfnisse. Und ja, wir haben keine Ausreden, ihr Männer, dass wir unsere Frauen nicht lieben, weil wir lieben uns. Es wird uns vor Augen geführt, wir lieben uns doch selbst. Ihr habt also dieselbe Verantwortung, eure Frauen zu lieben. Und zwar, die Liebe ist nicht einfach so, sie wurde verglichen mit der Liebe Christi. Und es wird uns gesagt, dass keiner sein Fleisch gehasst hat, gleich wie der Herr die Gemeinde pflegt. Und er wird sie nie vergessen, die Gemeinde, nie. Selbst die Gemeinde, die Verfolgung erleidet, er vergisst es nicht. Unser Herr Jesus Christus wartet auf diesen Moment, wo er endlich die Braut abholen kann. Auf den Moment der Entrückung, er wartet auf den. Und wie viele Gemeinden, wie viele Christen in Verfolgung sehnen dich danach ab? Die Braut sehnt sich, sie schreit, Maranatha, komm her, komm, hol uns ab. Ja, es gibt Christen, die leiden schrecklich. Sie haben Buckel, weil sie ihnen verboten wird, im Gefängnislager in Korea, zum Beispiel Nordkorea, nach oben zu gucken, in den Himmel, zu beten. Es ist verboten. Und die Gemeinde leidet weltweit. Und diese Verbundenheit, diese Einheit des Fleisches, dass man sich instinktiv nach dem anderen sehnt, weil man ein Fleisch ist, wie wir gleich danach sehen, das ist die Liebe, die letztendlich die Gemeinde hat und die wir in der Ehe haben sollen. Ich bin der Überzeugung, dass dann auch die Frau diese Ehe hat, wenn sie ein Fleisch wirklich sind und geworden sind, wenn sie geschmiedet wurden aneinander durch Erfahrungen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass Gott uns da wirklich das ganz glasklar erklärt, dass es nicht durch die Blume redet, die Bibel, sondern einfach ganz klar ordnet die Verhältnisse in der Ehe. Und es ist ein großes Geheimnis, was uns da präsentiert wird mit diesem Fleisch. Wir werden das gleich noch sehen. Vers 30 aber jetzt. Also, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Ja? Wir alle stammen letztendlich vom Adam ab, dem ersten Menschen, der gebildet wurde, der danach durch sein Fleisch und die Rippe letztendlich wurde ja Eva erschaffen und die Helferin war da, die Mutter alles Lebens sozusagen danach. Und ja, wir stammen alle davon ab, wir sind Verwandte und wir sind letztendlich, ja, wir gehören irgendwo auf einer Stufe. Das Blut Jesu wurde für all diese Menschen vergossen, damit sie die Möglichkeit haben, zu ihm zu kommen, sich ihm zu nahen. Und ich finde es einfach so schön, dass er nicht unterscheidet zwischen diesen Menschen, die Frau und dem Mann. Die Frau ist weniger wert, der Mann mehr. Wie leider wir Männer das Bild geprägt haben, oder unsere Vorfahren, vielleicht nicht wir aktiv, aber letztendlich Männer vor uns. Und ja, das muss man auch hier sagen. Die Bibel präsentiert uns das anders. Sie zeigt uns eine andere Wertigkeit, eine Gleichstellung. Nicht eine gleiche Handhabe, aber eine gleiche Stellung. Und jetzt sehen wir den Vers mit diesem Fleisch erneut, wo wir diesen Begriff Fleisch nochmal sehen, als dritten Vers jetzt, Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich denke, dieser Vers hat zwei wichtige Aspekte, also unter anderem gibt es viel mehr als zwei, aber zwei möchte ich betonen. Nun, zum einen dient er dem Schutz der Ehe, dieser Vers. Hier steht, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Lieber Mann, du bist das Haupt der Ehe, ob es dir passt oder nicht, ob du die Verantwortung wahrnimmst oder ungehorsam bist. Und du musst deinen Eltern Nein sagen können. Wenn es zu einem Konflikt kommt und sie sich einmischen in dein Eheleben und bestimmen über deine Ehe, trägst du die Verantwortung für Fehlentscheiden. Es ist immer du bist derjenige, der das Haupt ist, egal ob du deine Rolle wahrnimmst oder nicht. Du bist das Haupt, von Gott gesetzt. Das heißt, du musst lernen, dass deine Eltern, auch wenn dir das schwerfällt als Persönlichkeit vielleicht, dass du ihnen trotzdem Nein sagst, eine Schranke aufweist. Nicht sie nicht mehr liebst, nicht sie nicht mehr ehrst, sondern wirklich in Weisheit ihre Schranken zeigst. Ich muss Verantwortung tragen für eine neue Ehe. Und das betrifft viele Lebensbereiche. Wir sind nicht mehr wie Kinder, wie erziehungsberechtigten Kinder, wenn wir verheiratet sind. Wir gründen eine neue Familie. Das ist, wie die biblische Sicht ist, nicht die kulturelle Sicht. Es gibt viele Kulturen, wo die Eltern, wo der Opa noch bestimmt in alle Ehen der Enkelkinder noch hinein. Das ist krankhaft. Das ist nicht der Wille Gottes. Da geht es nicht mehr ums Ehren des Menschen, sondern um Ehren Gottes Wille. Da müssen wir dem widersprechen und sagen, nein, ich trage Verantwortung vor Gott und Gott will, dass ich bestimme. Ob ich es kann, sei mal dahingestellt. Ich denke ja. Als Mann wird Gott dir beistehen und dir die Kraft dafür geben. Und wenn deine Frau sieht, dass du auch ihre Eltern und deine Eltern an zweite Stelle stellst, fällt es ihr noch viel leichter, sich zu unterordnen und dich zu ehren letztendlich. Weil sie sieht, ja, du sorgst auch für sie. Du bist ein Mann, den man ernst nehmen kann. Du bist kein Mensch, der einfach ständig zu Mami und Papi wieder rennt und es war so schön bei euch, ich bin noch euer Sohn, eure Tochter, wie auch immer, also euer Sohn in dem Beispiel. Ja, das geht nicht. Irgendwo muss man auch lernen, dann eigene Fehler zu machen. Es ist wichtig. Die Fehler gehören genau dazu, wie die richtigen Entscheidungen zur Ehe. Das schmiedet einen und man wird immer mehr ein Fleisch. Man vertraut dem anderen, man kennt den anderen. Man weiß, okay, blind, er wird das machen, wenn ich das sage. Er wird das sagen, wenn ich das sage. Er wird so reagieren. Das bedeutet es, ein Fleisch zu sein mit der Zeit. Das ist ein Nach und Nach. Aber das ist das Bild Gottes von der Ehe. Und ich finde, das ist wunderschön, dass so ein Vertrauen da sein kann. Und es geht weit, diese Beziehung geht weit, meilenweit über jede, selbst die innigste Freundschaft, die Menschen haben können. Das stellt das alles in Schatten. Nämlich ein Fleisch bedeutet ein Mensch. Hier gibt es nicht mehr zwei Menschen, es ist wie ein Mensch. Wenn der eine fehlt, leidet der andere. Das bedeutet es. Warum? Weil er nicht komplett ist. Es fehlt etwas. Ich bin nicht mehr ich einfach nur der coole Mann, der ich davor war als Single, der einfach blind entschieden hat in den Tag, was mache ich heute? Nein, ich trage Verantwortung. Und nicht nur die Verantwortung, die Pflichten, sondern ich liebe ja meine Frau, wenn ich der Bibel gehorche. Ja? Denn aufopfernde Liebe, Jesus wird uns nicht als Gemeinde in Stich lassen und irgendwo Urlaub machen und weg sein. Und ja, alles gut, die Gemeinde kommt ja klar. Ja, die Gemeinde kommt vielleicht klar, eine Zeit lang kann das gut gehen, aber diese Sehnsucht, sie wird da sein, ja, die sollte da sein. Das ist das, was ein Fleisch andeutet. Und es ist wichtig zu sehen, dass wir nicht mehr unabhängig sind in der Ehe, sondern abhängig voneinander. Denn wenn wir wirklich ein Fleisch sind und dieses Wort wörtlich nehmen, dann stimmt etwas nicht mit uns, wenn wir kein Problem haben, damit getrennt zu sein für lange Zeiten. Dann ist irgendwas nicht richtig. Dann hat entweder Gott sich geirrt oder ich mache vielleicht doch etwas falsch in der Ehe. Auch wenn wir vielleicht glücklich sind in der Ehe. Das widerspricht nicht dem Glück. Glück und Bibeltreue hat nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Unser menschliches Glück ist eine Vorstellung, die wir haben von einer Ehe. Aber diese Ehe ist unsere Vorstellung vielleicht. Aber es ist wichtig, mal zu gucken, was stellt sich Gott vor für mich und für meine Frau. Und das tun wir heute Morgen. Und natürlich binden mehr Sachen die Ehe. Kinder, wenn Gott das segnet und man Kinder kriegen kann natürlich. Ja, das ist ein riesiger Segen für die Ehe. Wo man erfahrt, warum? Nicht, weil es so einfach ist. Ganz im Gegenteil, es ist sehr schwer mit Kindern manchmal. Sehr herausfordernd. Und jeder, der es euch anders sagt, der lügt meistens. Also es gibt natürlich ganz leichte Kinder, die sich erziehen lassen und immer dankbar sind und happy. Und ja, aber das ist auch eher so ein Hollywood-Klischee. Die Wahrheit ist, Kinder sind eigene Menschen. Sie sind kleine Sünder. Ja, ich bin der große Sünder, der Erwachsene. Sie sind auch die kleinen Sünder und später werden sie auch zu großen Sündern. Und deswegen, sie haben einen eigenen Willen. Und dennoch ist es so, durch die Fehler, die ich an ihnen mache, die sie an mich machen, lerne ich, mit meiner Frau damit klarzukommen. Wir reden, wir reflektieren über die Fehler und das bindet uns umso mehr. Wir tragen also zusammen diese Last und auch diese Freude. Es ist ja nicht nur eine Last, es sind auch viele Momente, wo man sich einfach nur freuen kann und glücklich ist darüber, dass man Kinder hat. Man kann Gott danken, wenn man Kinder hat. Das ist was Besonderes. Ja, wenn man sie so hat, auch eine Ehefrau oder ein Ehemann und die Kinder, ist man nicht dankbar. Man vergisst das sehr oft. Ne? Deswegen sind die Dankbarkeitsverse, die wir da vorgesehen haben, auch sehr wichtig für uns als Eltern. Ja, wir sind ein Fleisch in der Ehe. Und Paulus sagt, dass das ein ganz großes Geheimnis ist. Ich habe das jetzt schon gespoilert natürlich, dieses Geheimnis, mit den Beispielen, die ich gemacht habe, also vorweggenommen, um Deutsch zu reden, richtiges, vorweggenommen, dieses Geheimnis. In Vers 32 sehen wir das nämlich, dass Paulus es wirklich auslegt, dieses Geheimnis des Einfleischseins, ein Mensch, obwohl es zwei sind. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Das heißt, ja, es ist eine Beziehung. Es geht um diese Beziehung. Es geht nicht wirklich, dass wir sind nicht eins mit Christus, aber wir sind in einer Beziehung, die so innig ist, als ob wir eins sind. Das ist eine komplette Zweckverfehlung, hatte ich gesagt, wenn man nicht die Ehe bibeltreu gestaltet. Warum? Weil Gott sie dafür erfunden hat. Er ist der Erfinder der Ehe, nicht wir Menschen. Wir haben viele Konzepte und Ideen, die auch viele gute Sachen sind. Das ist nicht alles schlecht, was wir uns ausgedacht haben und was funktioniert, aber es muss dem hier unterstehen. Das ist wichtig. Denn das hier ist das Rezept Gottes für dein Leben. Für deine glückliche Ehe oder für die glücklichen Ehen in Gemeinden. Ja, in den letzten Tagen leben wir heute. Und wir warten einfach auf diesen Herrn, dass er kommt und seine Braut abholt. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie schlimm es wird. Bei uns ist es ja so, dass uns die Verfolgung theoretisch nur trifft. Wenn ich das mache, dann könnte ich Stress kriegen. Aber später mal kann sich das ändern. Und wir sind die Ausnahme. Die westliche Kulturen sind die Ausnahme, dass da noch nicht so eine starke körperliche Verfolgung herrscht. Aber die kann kommen und dann ist die Sehnsucht enorm. Und ich bin der Meinung, dass sie kommen wird. Wir leben in den letzten Tagen. Es wird nicht leichter, wenn wir Farbe bekennen und uns zum Wort Gottes stellen, zur Unterordnung der Frau. ja, zur selbstlosen Liebe des Mannes, wo er seine Hobbys, sein Alles, seine Wünsche, seine ja, Selbstliebe hinten anstellt. Das ist enorm. Das ist enorm, trotzdem dieser Auftrag. Und dennoch gibt Gott keine Aufgabe dem Menschen, die er nicht erfüllen kann. Er ist treu und steht uns zur Seite. Und nochmal, ich betone es, das gilt christlichen Ehen. Es gilt nicht allen Ehen. Dieses Rezept funktioniert nur, wenn du in einer aktiven Beziehung mit Jesus Christus stehst. Das ist nicht ein Allerweltsrezept. Ja, es gibt viele glückliche Ehen, die haben gar nichts mit Gott zu tun. Ja, wo Menschen viele Jahre zusammenleben und glücklich sind, Kinder haben, sie auch gut erzogene Kinder sind. Aber das ist trotzdem keine Ehe, die nach Gottes Idee ist. Ja, diese Ehen sind nicht das, was hier gemeint wird. Auf jeden Fall, hier offenbart Paulus dieses Geheimnis. Es geht um die Beziehung. Das Einfleischsein geht nicht einfach nur in eine Richtung. Nein, es betrifft letztendlich das Zusammensein, die Sexualität, das Außenleben, wie wir nach außen leben, die Finanzen, alles, die Erziehung. All das macht uns ein Fleisch, eine Einheit. Und das ist schön zu sehen. Und diese Anweisungen sind wichtig. Sie sind sehr wichtig für Gemeinde, essentiell. Und ich finde es schade, dass sie nicht gepredigt werden tatsächlich, dass man nicht das Wort so predigt, weil das hat nichts mit der Kultur zu sagen. Es muss, jede Kultur muss das aushalten, die Wahrheit zu hören. Jede Kultur. Denn sie untersteht dem Wort Gottes. Vers 33. Jetzt hatten wir nochmal die theologischen Aspekte gerade eben, wie ein Geheimnis offenbart wurde. Und jetzt kommt nochmal eine Zusammenfassung. Ein Vers, der alles erklärt. Doch auch ihr, jeder von euch, lebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ehren, respektieren. Ehrfurcht ist so ein altes Wort, da können wir wenig mit anfangen. Ja, aber man soll die Frau lieben und die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Deswegen möchte ich hier auffordern, ihr, die ihr nicht verheiratet seid, ihr habt eine wichtige Aufgabe. Ihr wisst jetzt, wie eine Ehe aussehen soll oder sollte. Wenn ihr die Ehen der Gemeinde beurteilt, und das dürft und sollt ihr, anhand der Schrift, nicht sie verurteilen, sondern beurteilen, ist ein Unterschied, betet bitte für die Ehen, denn sie werden angegriffen. Der Satan greift die Eheleute an. Über alle möglichen Aspekte, auch über die Kindererziehung oder über die Finanzen oder über die Medien, je nachdem, was man sich so preisgibt. Aber der Satan hat viele Möglichkeiten und er will bibeltreue Ehen zum Fall bringen. Das ist sein Wunsch, denn dann ist die Gemeinde zahnlos. Sie mag zwar theologisch toll aufgestellt sein, aber sie ist wirkungslos, denn sie verfehlt ihr Zeugnis. Sie hat kein Zeugnis nach außen. Es ist so, dass medial man immer wieder hört, wie viele Scheidungen stattfinden. Und es ist schon im Klatsch und Tratsch, schon lange nicht mehr Klatsch und Tratsch. Es ist einfach der Standard und es ist langweilig zu hören mittlerweile, wer geschieden hat, welcher von den Promis wieder wen geheiratet hat. Aber in der Nachbarschaft ist es genauso. Es ist nicht anders in der Welt mittlerweile. Es hat oben angefangen bei den Reichen und Bekannten, aber ja, das deutsche Volk ist auch so, dass sich fast jeder scheiden lässt. Und bei uns Christen sieht es nicht anders aus. Es lassen sich sehr, sehr viele Christen scheiden. Das ist die Wahrheit. Das sind die Statistiken, die geführt werden, die widersprechen unserem Zeugnis. Wir haben doch christliche Ehen. Es ist doch alles gut. Unsere Kinder sind erzogen. Und dann auf einmal Scheidung. Warum? Vielleicht, weil wir das nicht ernst nehmen, was Gottes Wille ist. Weil sich eine Frau nicht ihrem Mann unterordnet. Weil ein Mann seine Frau lieber ausnutzt, als sie zu lieben. Er ist ja das Haupt. Ja, verdrehte Wahrnehmung der Befehle Gottes. Da geht es nicht um Rang oder Stellungen, es geht um Gehorsam in erster Linie, um selbstlose Hingabe, nicht gegenüber nur dem Mann oder der Frau, sondern in erster Linie gegenüber Gott. Er ist die erste Stelle im Leben eines Christen. Er muss auf dem ersten Platz stehen in deinem Leben. Deswegen, wenn eure Kinder sagen, naja, die Frau rebelliert gegen den Mann, meine Mama hat die Hosen an zu Hause und sagt, naja, Papa nutzt Mama immer aus, dann überdenkt das mal. Es ist auch gut, seine Kinder da mal ehrlich als Rückfrage zu fragen. Mache ich das falsch vielleicht? Ja, mein Kind kann es beurteilen. Ich kann es nicht. Ich bin voreingenommen. Ich will es nicht wahrhaben. Und ich bin nicht bereit, oft als Mensch, meinen Fehler zu gestehen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Befehle Gottes, die an die Gemeinde gehen, nicht nur an Ehepartner, wirklich ernst genommen werden. Denn dann haben wir den Segen Gottes. Also kein liebloser Papa, keine herrische Mutter, sondern eine wahrhaft bibeltreue, eigentlich eine christliche Ehe. Aber ich unterscheide da leider mittlerweile drin, weil so viel geschieden wird, wie ich sagte. Ja, und ich denke und bin davon überzeugt, dass bibeltreue Ehen einen riesigen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Einen positiven, sehr positiven. Wenn man das ernst lebt, kommt nicht am Ende heraus, ja, der Mann schlägt doch seine Frau, und die Frau, die eigentlich ein Kopftuch trägt und scheinbar so untergeordnet lebt, ihrem Mann Kommando macht zu Hause. Ja, das gibt's auch. Nach außen kann man sich so präsentieren und im Eheleben passt dann gar nichts. Aber irgendwann fliegt das auf und die Menschen draußen, die sehen das. Sie sind nicht doof. Sie sind genauso intelligent wie ich und du. Und deswegen, wir haben eine große Verantwortung mit dem Zeugnis. In erster Linie vor unseren Kindern. Wir wollen doch, dass unsere Kinder einen gläubigen Ehepartner finden. Aber wenn sie herausfinden, dass Papa scheinheilig ist, seine Frau gar nicht liebt, sondern in Wirklichkeit zum Beispiel Spiele mehr liebt oder seine Sexualität anders auslebt, ja, was erwartet man, dass das Kind den Traumpartner suchen wird, voller Fröhlichkeit im Herzen? Nein, es hat eine schlechte Prägung und sagt, ich will keine christliche Ehe, ich habe lieber eine weltliche, wo man sieht da das glückliche Beispiel und hier, da tragen wir Verantwortung als Eltern und als Gemeinde, dass wir das wirklich ernst nehmen, das Wort. Ja, also betet füreinander, auch ihr, die in der Ehe seid. Betet für euren Ehepartnern, das ist auch für Frauen eine gute Empfehlung, aber auch für andere Ehen, denn sie werden angegriffen. Ja, Ehe ist die Erfindung Gottes, nicht unsere. Und sie ist nicht interpretierbar anders als das, wie Gott es festgelegt hat. Und zunächst mal sehen wir die Kindererziehung. Ja, das geht in das Thema Kindererziehung über. Auch genauso ein heikles Thema, ein Tabuthema in den meisten Gemeinden, aber ein Thema, was biblisch ist, was als Predigt in die Gemeinde gehört. Möge der Herr uns alle wirklich da leiten in Weisheit und ja, einfach da ansprechen im Herzen und Mut machen, uns zu verändern. Denn es ist schön, wenn wir Sachen auch schaffen mit dem Herrn und uns freuen können darüber, dass wir Bereiche ihm aufgeben, die wir vielleicht zwanghaft festhalten. Möge der Herr uns alle segnen dabei. Amen.